Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und dem Piet.
So, endlich mal wieder mit einem Live-Intro. Es funktioniert.
Ein Lintro.
Niemanden, bitte, nein. Bitte erfinde keine neuen Worte.
Warum nicht?
Lassen Sie das.
Ich habe heute mehrere Kollegen mit der Idee beschäftigt, ein neues ASCII-Zeichen für Schnuff-Schnuff zu generieren.
Du kannst von mir aus gerne neue ASCII-Zeichen erfinden, das bin ich ziemlich leidenschaftslos. Bitte erfinde keine neuen Wörter. Warum benutzt ihr im professionellen Kontext oder irgendeinem Kontext Schnuff-Schnuff?
Ein Kollege hatte eine extrem spezifische Anforderung, musste in einer E-Mail etwas formulieren.
Ja.
Ging darum, dass andere Kollegen bestimmte Parameter bestätigen und für den Zusammenhang bestätige in Tabelle 1 die Parameter, die dich betreffen. Das hat er irgendwie super schräg ausgedrückt.
Okay, warum muss irgendjemand schnuffen?
Okay, naja, ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, pass auf, wir definieren jetzt, dass genau diese Anforderung ist zukünftig Schnuff-Schnuff. Heißt, um das halt zu kürzen und klarzustellen. Also machst einmal die Definition, dann hast du den Platz halt da Schnuff, Schnuff und dann war es Schnuff, Schnuff zu lang, also wollten wir ein Zeichen dafür haben.
Okay, ihr hättet dann einfach ein sinnvolles Wort nehmen können für die.
Ja, erfind mal eins, das nicht schon mit einer Bedeutung belegt ist. Das kannst du ja nicht Tisch nennen.
Schnuff, Schnuff ist ja auch irgendwie...
Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall.
Auf einmal ist es ja bei Tisch?
Nein,
bei Tisch ist es wichtig.
Ich will dieses Gespräch abbrechen, weil du Unrecht hast und ich dich nicht vorführen will. Deswegen sage ich, es ist egal.
Quatsch.
Ja, dann nehme ich einmal Rücksicht auf dich und so wird es mir gedankt.
Mach doch jetzt mal diese Vorführung, die du machen wolltest.
Was für eine Vorführung?
Du hast gesagt, du willst das Gespräch abbrechen, um mich nicht vorzuführen. Weil ich falsch liege. Ja. Und dann habe ich das ignoriert, was du gesagt hast. Also müsstest du ja jetzt irgendwie zeigen, wie ich falsch liege. Du hast jetzt einfach abgelenkt.
Nein, überhaupt nicht.
Also deine Beweisführung ist wirklich schwach heute. Wirklich.
Ich denke, das, worum es jetzt gehen soll, ist uns allen zu erklären, worum es letztes Mal ging. Was sagt denn die Rückschau, Piet? Wie hieß denn die Geschichte und was geschah?
Also was geschah ist, dass sämtliche klugen Köpfe des Londons des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts, völlig schockiert sind, ob der Nutzung des Wortes Schnuff, Schnuff, Schnuff.
Das geschah
in
überhaupt nicht.
In einem Kontext. Doch, das ist, was wir 2 Stunden lang besprochen haben, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben.
Das ist komplett falsch.
Nein. Und wenn Sie nicht völlig empört darauf reagiert haben, dann hätten Sie es, wüssten Sie von diesem Wort und der Nutzung für irgendwas.
Okay, Piet, danke für die Zusammenfassung. Wir sind übrigens, liebe Leute, in der 3. Folge von Moriarty, ein teuflisches Spiel, ein Audible-Original-Hörspiel. Und an genau der Stelle, wo Piet uns zurückgelassen hat, da steigen wir auch wieder ein.
Soll ich nicht noch richtig machen, ne? Also ich soll es jetzt... Lassen wir jetzt.
Du kannst das richtig machen, aber ich weiß... Also du sollst bitte? Ich weiß nicht, ob du es kannst.
Wow. Ja, wir sind in der 3. Folge unserer Geschichte. Es geht um die Origin Story des Erzbösewichts des Sherlock-Universums, auch wenn du das immer kommst mit. Vielleicht ist es ja gar kein Bösewicht. Vielleicht kann man alle Verbrechen des damals modernen Londons begehen, ohne ein Bösewicht zu sein. Vielleicht, wir sagen im Generellen nein, kann man nicht. Es ist die Origin Story. Moriarty wurde angeklagt, seine Verlobte zu töten. Er behauptet, er war es nicht. Die Beweislage dafür, dass es doch gewesen ist, scheint auf den ersten Blick sehr überzeugend, auf den zweiten Blick doch vielleicht ein bisschen dünn. Das hindert aber niemanden daran, Gefängnis zu stecken und den Galgen anzudrohen. Deswegen flieht er aus dem Gefängnis mit seinem neu angetrauten Kollegen, der übrigens auch Schwerverbrecher ist, also alles irgendwie Schwerverbrecher, die auf der Flucht sind. Das machen die, kommen unter in einem Bordell, in eben jenem, ja, lernen sie halt den Bordellchef kennen, der aktueller Pate von London ist, ein ziemlich cooler Titel ist, und helfen dem bei einem Banküberfall. Dabei findet Moriarty halt raus, die britische Krone hinter seinem Gefangennehmen. Und so hinter geht's, es gibt ein größeres vom Plot, jetzt schwört er Rache.
Genau, der schwört Rache oder sowas und er wird aber auch zu weiteren, also es ist ein strukturelles Ding, er wird zu weiteren Verbrechen, wie du es nennen würdest, getrieben, weil er jetzt ja eine Rechnung bezahlen muss gegenüber dem Paten und deswegen hilft er jetzt bei der Planung eines Goldraubes und das passiert so, dass einfach 10.000 Straftaten, Raubzüge überall stattfinden, um die mittlerweile schon bereits alarmierte Bank zu sichern, werden da extra Polizisten hingeschickt, um diese Bank zu beschützen. Die Polizisten sind allerdings Verbrecher und die rauben da einfach die Bank aus.
Sind es jetzt sogenannte Verbrechen oder sind es jetzt Verbrechen? Jetzt musst du dich auf eine Version hier mal einigen mit dir selbst.
Ja, das sind ja die Frage, ob etwas Verbrechen ist oder nicht, ist ja eine der Perspektive. Also diejenigen, die die Regeln machen, nennen das natürlich Verbrechen.
Die das machen, würden das auch als Verbrechen bezeichnen.
Wir sind ja halt in der Thematik des einen Rebellen ist des anderen Freiheitskämpfers. Und wenn die Struktur, das Regime so unterdrückerisch ist.
Ja, aber das lasse ich gelten, wenn das jetzt irgendwie politische Kämpfe wären, die da führen. Die machen sie jetzt wirklich einfach für Geld. Also ich glaube, dass der...
Oder um die Strukturen zu erschüttern.
Ich glaube, würde man den Bordellbesitzer jetzt fragen, warum er es macht, würde er nicht sagen, um die Strukturen zu erschüttern.
Nein, der ist kein Freiheitskämpfer, aber deswegen gibt es ja auch einen quantitativen Unterschied zwischen dem und Moriarty.
Ich glaube, Moriarty ist da an der Stelle auch kein...
Ja, er macht es für die Wahrheit, ne? Also er muss, also um zu beweisen, dass er unschuldig ist, muss er irgendwo wohnen und deswegen unterstützt er jetzt diesen Raubzug. Zum anderen nutzt er den Raubzug ja auch, um die Scotland Yard-Akte seines Falls sicherzustellen.
Ich weiß nicht, ja, er wird das wahrscheinlich so sagen. Ich glaube, er wäre sich auch dessen bewusst, dass da so ein bisschen...
Naja, das tut es ja nur so lange, bis die Untergrundverbrecherlinge selber die Herrscher sind. Dann ist es ja, dann dreht sich ja die Sache einfach um. Also Recht kommt ja, also die Recht und Ordnung kommt ja von Macht.
Ja, ist dann halt, der Punkt ist, und das hast du ja bei den Freiheitskämpfern und Rebellen, ist es dann ja, dass wenn der, sagen wir jetzt einfach mal, im ersten Moment ist es der Rebell, der erlangt dann die Macht, dann würde er die Ansichten, die er vertritt, die er für richtig hält, ja dann zu den allgemein Richtigen machen. Und die anderen werden dann, also die Rollen tauschen sich. Im Falle von Bankräubern passiert genau diese Umkehr ja nicht. Also wenn die dann die Macht haben oder in irgendeine bessere Position kommen, werden die ja nicht auf einmal sagen, ah ja, übrigens, das mit den Bankausrauben, das finden wir jetzt gut.
Naja, und das ist ja aber genau der Punkt. Sind das jetzt wirklich Bankräuber? Also die Tat selber begehen, ja, das sind einfach Verbrecher. Aber Moriarty an der Stelle macht das ja als Mittel zum Zweck. Also für ihn geht es halt ums Überleben. Und ich tue mich schwer damit, etwas, was aus purem Überlebensinstinkt getan wird, halt zu verdammen.
Ja, aber er hätte ja andere Möglichkeiten. Also wenn er jetzt losgehen würde und anfängt, Leute umzubringen, weil er sich erhofft, dadurch irgendwie an seine Akte ranzukommen. Wäre das dann okay?
Ne, der Zweck heiligt nicht alle Mittel.
Ja, und das ist dann ja die Entscheidung, ob dann der jetzt auch Verbrecher ist oder nicht.
Nein, das ist halt eine Perspektivfrage. Aus der Perspektive der Law and Order-Typen ist er das selbstverständlich.
Ja gut, ich sage mal einfach, Raub ist jetzt eine relativ universelle Regel. Also es ist jetzt keine Regimespezifische. Ja.
Raub, wenn er von Banken begangen wird, wie ja geschehen, wie wir alle wissen, es interessiert niemanden.
Welcher? Also er interessiert schon, er wird dann halt nur nicht so doll verfolgt.
Ja. Ja. AKA interessiert niemanden. Wir hatten einen Bundeskanzler, der in den Diebstahl von Steuergeldern verwickelt war. Ja,
den Punkt gebe ich dir. Aber grundsätzlich würde man die fragen, würden die auch sagen, Raub ist schlecht.
Ja, nur das, was ich mache, ist kein Raub. Das ist ja genau dasselbe Spiel.
Ich glaube, bei allen Cum-Ex-Geschichten sind sich die meisten Leute schon recht ein, was Raub ist. Deswegen wird er ja auch dolle ermittelt. Also da.
Ach so, die meisten, meines Wissensstandes sind die meisten Verfahren mittlerweile verjährt. Also, und dann in Folge eingestellt.
Es gab sie halt, ne? Also gut.
Ja, der Raubzug gegen die Steuergelder läuft ja auch immer noch.
Ja, also nur weil du nicht erwischt worden bist, ist es ja nicht kein Raub.
Es wird niemals ein Raub werden, wo irgendjemand für ins Gefängnis geht. Das wird nicht passieren.
Ja, das kann natürlich sein. Das ändert ja nichts an der Bewertung. Also, du müsstest ja jetzt erstmal jemanden finden, also du müsstest ja jetzt erstmal in dem Fall irgendjemandem nachweisen, dass er es gemacht hat.
Okay, also ist ein Verbrechen jetzt nicht ein Verbrechen,
nein, es ist ein Verbrechen, das Verbrechen,
sondern wenn man erwischt wird?
Nur dann kannst du, du sagst ja, es wird kein Raub sein, für den jemand ins Gefängnis geht. Wie willst du denn jemanden ins Gefängnis stecken, ohne ihn zu erwischen? Wir sind uns alle einig, Raub ist Raub. So, und ich glaube.
Naja, indem dein Chef, aka ein Justizminister, an der Landesregierung sagt, du hörst doch jetzt auf, das zu verfolgen, was ja genauso passiert ist. Wir hatten ja die Beweise.
Okay, dann schlecht.
Ne, da kannst du mal Frau Bohr-Hilka zuhören, wenn die wieder die Geschichte irgendwo erzählt.
Vielleicht mehr Politiker in den Knast stecken.
Ja.
Aber ich glaube, die meisten sind sich einig, das ist halt Raub. Also, da sind sich die Leute für einig.
Die Bundesregierung ist nach wie vor oft Dings, dass das eine Grauzone ist.
Ja, weil die ja keinen Bock hat, sich selbst in den Knast zu stecken.
Lass uns zur Geschichte zurückkommen. Also, was ist jetzt die Situation, in der Moriarty sich befindet? Ne? Er hat jetzt im Prinzip gesagt, hier, also er macht jetzt einen Pakt mit dem Teufel quasi. Und sagt jetzt hier, pass auf, ne? Für Schutz und Unterkunft und so weiter stehe ich dir halt zur Verfügung. Außerdem hat er jetzt entschieden, dass das weil er ja eine Konfrontation mit Holmes hatte, dass er jetzt einen Kreuzzug gegen Holmes und die Kräfte hinter Holmes, also aka die britische Krone, führen wird. Und dafür braucht er, und für diese beiden Dinge braucht er jetzt halt Kohle. So, und sein erster genialer Meisterstreich, den er jetzt verfolgen wird, wie er halt an Kohle kommt, ist, dass er jetzt eine Druckerei für Pfundnoten aus dem Boden stampfen will.
Also Falschgeld.
Ja, Falschgeld, genau.
Oder ist das jetzt auch so, also, oder ist das jetzt eine Perspektivfrage?
Wir könnten jetzt halt fragen, was Geld zu Geld macht. Und da wir hier aber noch im Zeitalter der Golddeckung sind, ist es ziemlich klares Falschgeld, weil dieses Geld von nichts gedeckt ist. Nichtsdestotrotz braucht er die halt.
Ja, nein. Ich bin nur froh, dass wir hier, wir haben ja was Eindeutiges, also.
Ja, nein. Wie gesagt, es ist, also worauf ich ja hinaus will, wenn ich diese Dinge sage, wie ist der jetzt wirklich ein Verbrecher?
Du würdest mich einfach ärgern.
Nee, es geht darum, dass, und das, da gibt sich der Autor, also geben sich die Autoren hier auch wirklich große Mühe, um uns beizubringen, dass der nichts davon gemacht hätte, wenn er nicht dazu getrieben worden wäre. Also sie wollen uns quasi zeigen, dass in dem Moment, in dem du in diesem britischen Justizsystem einmal quasi auf der Anklagebank gelandet bist, du gar keine andere Wahl hast, als double down, full on Verbrecher zu gehen, weil du keine Chance mehr hast, als unschuldig zu gelten.
Ja, weiß nicht, ob das deine einzige Option ist, Geld, Ressourcen und sonst was zu kommen. Also die Frage ist ja am Ende dann, ne, also ja, das versuchen die Autorinnen zu machen. Die Frage ist ja, ob wir das glauben. Glauben wir die Prämisse, ne? Glauben wir, dass das so ist? Kann er nichts anderes tun, als Falschgeld zu drucken in großen Mengen um. Und dass er flüchten musste, völlig klar, ne? Also deswegen muss, ist ja
gut, aber jetzt um ein Ressort, also es gibt jetzt keine legalen Mittel für ihn, um an Geld zu kommen. Er kann jetzt nicht eine Arbeit annehmen oder so, ne?
Aber er hat ja Geld.
Nur eigentlich nicht wirklich. Also, weil so, sein.
Ich dachte, er war reich.
Ja, aber an das Geld kommt er ja nicht mehr ran. Es wurde ja konfisziert und eingefroren.
Ja, dann begeht er jetzt Verbrechen, an Geld zu kommen.
Ja, ne, und das aber nicht das einzige Problem, das es gibt, ein weiteres ist, dass der Clay, also der Patron, der aktuelle Oberlord der Kriminellen von London, jetzt ziemlich unter Druck steht, weil der bekommt Besuch von unserem lieben Holmes und der sagt ihm ganz klar, pass auf, ich lasse ja hier zu, dass du hier dein kleines Imperium unterhältst, aber...
Warum eigentlich?
Also erstens, weil er als Informant für Holmes und die Ordnungskräfte, also die Polizei dient und zum anderen, weil die alle Kohle abkriegen. Also der führt einen größeren Betrag ab an die Krone.
An Holmes.
An alle, an die Polizei, an die Krone, an Holmes.
Okay, das ist jetzt aber auch ein Twist dieses Hörbuchs, das Holmes quasi.
Genau, und das ist halt die Geschichte, die der Autor uns hier verkaufen will, ne? Also er sagt, er hört, ne, der ganze Quatsch von wegen edler Held Holmes, der Verbrechen löst, das ist Propaganda der Mächtigen. Was eigentlich passiert ist, hier liebe geknechtete Zuhörerlinge, es sind halt die Mächtigen, die alle und jeden ausbeuten und auch Kriminalität ist etwas, was den Mächtigen nicht fremd ist. Und wovon sie profitieren, also letztendlich ist hier das Argument, Adel und Reichtum sind Verbrechen. Das ist, worauf es am Ende hinausläuft. Und wen brauchst du, um ein fieses Mastermind zu bekämpfen? Ein gutes Mastermind. Und das gute Mastermind hier ist Moriarty. Das ist die Prämisse dieser Geschichte.
Hä? Ich brauche ein gutes Mastermind?
Um ein böses Mastermind zu bekämpfen.
Okay, warum ist Moriarty das gute Mastermind?
Na, weil Holmes das Böse ist. Und Moriarty macht ja nur irgendwas, weil ihm so übel mitgespielt wird. Also der hätte nichts von dem getan, was er jetzt tut und was man quasi als Verbrechen bezeichnen kann, wenn ihm nicht so übel mitgespielt worden wäre. Das ist der Kern der Geschichte. Mhm. Naja, und weil der, ne, und weil der Claire jetzt halt unter Druck gesetzt wird von Holmes, macht er jetzt so ein bisschen doppeltes Spiel. Also der sagt, nee, der ist nicht bei mir, lala, ne, Moriarty, weiß ich nicht, kenne ich nicht, hab ich noch nie gehört und so. Und geht dann zu Moriarty und sagt, du, hier ist alles ganz schön stressig, deine Miete hat sich jetzt verdoppelt.
Ja, was honestly auch nachvollziehbar ist, ne, also wenn halt irgendwie einer der bekanntesten Detektive das böse Mastermind irgendwer ankommt und dann schon anklopft und sagt, du, wo ist denn der Typ, den, ich weiß, dass der Typ, den wir suchen, halt bei dir ist, dann würde ich da auch mal die Miete erhöhen.
Ja, aber das will er auch nur einmalig kassieren, weil dann will er doch an Holmes ausliefern.
Ja, auch das.
Und Moriarty sagt zu all diesen Bedingungen, ja, gar kein Thema, alles gut. Er stellt nur eine einzige Bedingung, ne? Er weiß, dass Clay im Prinzip zwar der Chef ist, aber dass da Investoren dahinter stehen und die würde er gern einmal treffen. Und das ist dann das, was Clay auch sagt und auch plant. Also er sagt, okay, wir machen dieses Treffen, du kommst da hin, ne? Lernst dich einmal kurz kennen und danach lasse ich dich dann verhaften.
Ach, das weiß der?
Nein, also, das weiß der natürlich nicht, aber das ist okay. Der Plan von Clay.
Ja,
aber du Clay. Sagst dann.
Ja, gut. Das also müsste jetzt schon sagen, was gedacht ist und was er ihm sagt. Ne? Also er
ja, es ist ja offensichtlich, dass er das nicht Moriarty sagt.
Ey, ganz ehrlich, in der Logik, in der wir uns hier befinden, ne? Also was hier als logisch verkauft wird, als sinnvoll sonst was, da muss man das schon erwähnen, was gesagt wird. Also ich finde ja generell dieses gesunder Menschenverstand, ne? Wenn Leute sagen, ja, das ist ja völlig logisch oder das ist ja gesunder Menschenverstand, ist ja dies. Ist halt schon der größte Quark, den es halt gibt, ne? Weil du hast so viele gesunde Menschenverstände wie Menschen.
Ja, weil es keine Normalität gibt.
So.
Ja, okay.
Ne? Also dann sind wir jetzt in einer so weit von unserer entfernten Normalität oder.
Warum? Daran ist relativ wenig.
Ja, wir haben uns in der ersten und zweiten Folge hinlänglich darüber lustig gemacht. Für Schlüsse gängig und üblich. Von Holmes, der sagt, da ist ein wütendes P an einem Buchstaben über, es muss Mord aus Leidenschaft gewesen sein, weil die Person wurde sehr brutal ermordet. Das würdest du ja nur machen, wenn es ein Mord aus Leidenschaft ist.
Dann erzähle ich die Geschichte jetzt noch mal anders. Also Clays Plan ist folgender, der will alle einmal ausnutzen. Der Holmes sagt zu Clay, pass auf, ich weiß, dass er da ist. Clay sagt zu Holmes, ich weiß keine Ahnung, wovon du sprichst. Dann geht er zu Moriarty, sagt doppelte Miete, weil ne, alles ganz schön stressig. Und Moriarty fordert, okay, machen wir, aber dafür ne, lerne ich hier einmal deine geheime Society kennen. Und dann plant, weil er sich darauf einlässt, der Clay, plant Clay, ihn nach dieser Veranstaltung verhaften zu lassen. Also, jetzt hat allerdings Clay eine Person übersehen, die jetzt zur Schlüsselfuge wird. Und das ist Miss Charlotte. Das ist die Chefin des Bordells, in dem Moriarty und sein Kompagnon wohnen. Und die träumt davon, ihre eigenständige, selbstständige Puffmutter zu werden, also einen eigenen Puff zu haben. Mhm. Momentan ist es halt so, dass sie irgendwie 80% ihrer Einnahmen oder ihrer Gewinne an Clay abführen muss, weil sonst, ne, also das läuft so nach dem Motto, ja, schönen Puff hast du hier, wäre doch schade, wenn der abfackelt.
Ja.
Und die hat nämlich Clay gehört, wie er diesen letzten Teil besprochen hat. Also das heißt, Moriarty weiß jetzt sehr wohl, dass Clay ihn verraten will, aber nicht von Clay, sondern von Miss Charlotte.
Und das erzählt sie ihm warum?
Das erzählt sie ihnen aus mehreren Gründen. Also zum einen hat sie mittlerweile mitbekommen, dass der quasi ein clevererer Typ ist als Clay. Außerdem kann sie Clay nicht leiden und sie hat eine Schwäche für Moriartys Kompagnon. Die führen so seit 20 Jahren so eine On-Off-Beziehung.
Ah, seit 20 Jahren, okay. Das ist eine Weile.
Ja, also lange halt, ne?
Ja, 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 ja. Na, hätte ja sein können, dass sie, wenn du sagst, sie hat eine Schwäche für den, dass sie ihn gesehen hat und sie dachte,
Achso, nee, also das ist auch der Grund, warum sie überhaupt da sind. Das habe ich wahrscheinlich nicht erzählt, weil der Kompagnon die Chefin kennt.
Ah, ja.
So, jetzt nimmt die ganze Geschichte seinen Lauf. Ne? Es gibt dieses Investoren-Meeting und ja, Clay hält so eine 0815-Rede, sagt irgendwie, ne, es läuft ja alles super, also es muss sich ein bisschen wie so eine Vorstandssitzung vorstellen. Läuft ja super, die Quartalszahlen sind geil, ne? Auch dank unseres neuen Assets hier, ne? Der Moriarty, der hat ja das ganz cool gemacht, hier mit dem Banküberfall und so. Ja, dann sind wir jetzt fertig, ne? Und alle so, ja, wo sind die Schnittchen, das passt schon alles. Und dann ergreift aber ungeplanterweise Moriarty das Wort und sagt, liebe Leute, schön, dass wir alle hier versammelt sind. Ne, ihr habt ja gesehen, ich kann euch Kohle machen. Und wisst ihr, wie ich euch noch viel mehr Kohle machen könnte, wenn ich der Chef wäre?
Warum will er der Chef sein?
Können wir die Frage kurz aufschieben?
Na gut.
Also merkt ihr die mal? Und dann also, ja, also ne, es war jetzt schon gut mit dem einen Job, aber warum sollen wir Clay ersetzen? Der macht das jetzt halt schon länger auch, macht ja auch insgesamt einen guten Job und so, ne? Also auch ständig steigende Quartalszahlen. Und dann sagt Moriarty, ja, weil er ein Verräter ist. Der arbeitet mit der Polizei zusammen.
Aber wissen die das nicht alle, dass der mit der Polizei zusammen ist? Das nicht?
Nein, das wissen die nicht.
Also welchen, also dass der Informant ist, wissen die nicht? Oder dass der die alle schmiert?
Ne, dass er die alle schmiert, ja, das wissen die, dass die Polizei mitverdient und so, aber dass den halt, also die halt auch informiert, das wissen die halt
ja,
nicht.
Ja, okay, ja, okay.
Ne, also die Schmierkosten sind in der Bilanz halt einfach als Nebenkosten mit drin, ne, also.
Ja, klar, das gehört ja zu jedem guten Verbrechersyndikat dazu, dass du weil die Cops schmierst, sonst läuft's ja nicht.
Ja, und dann sagen sie, ja, das ist ja schon eine ganz schön harte Anschuldigung, ne? Kannst du das denn beweisen? Und ich sag, ja, klar, kein Thema. Ihr müsst mir nur kurz ein bisschen folgen, ist nicht ganz so easy. Also das hier, diese neue Technologie, die Schallplatte, haben vielleicht einige von euch schon gehört, da kann man Menschen aufnehmen, wie sich unterhalten. Und hier habe ich diese Aufnahme von Clay, wie er gerade mit Holmes bespricht, wie er mich irgendwie abservieren will.
Moment, wer hat das aufgenommen?
Jetzt warte doch, das ist doch der geniale Clou und daran der Geschichte. Das hat Moriarty aufgenommen, nachdem er wusste, dass sich Clay immer in dem einen Bordellzimmer mit Holmes trifft und hat es dadurch aufgenommen, dass er in die Wand einen Phonographen gebaut hat, mit einfachsten Mitteln. Das ist in dem Hörspiel ein bisschen ein MacGyver-Moment.
Aha.
Ja, also da werden halt irgendwelche Kabel in die Wand gelegt und dann kommt da so ein Ausschlagsdings dran, das dann in die Wachsplatte Dinge ritzt und da ist dann Clay zu hören, wie er mit Holmes spricht. Und ja, das gibt dann halt entsprechende Unruhe und tatsächlich ist es so, dass Clay auch abserviert wird. Also, und mit, wenn ich abserviert sage, dann meine ich mit Betonschuhen in der Themse versenkt.
Ja.
Ja, und jetzt ist Moriarty der neue Boss dieser Verbrecherorganisation, dadurch, weil er die Investoren von sich überzeugen konnte. So, und warum will er das? Naja, ne, er will halt jetzt quasi, er braucht eine Struktur, um seinen Kreuzzug zu führen und Einnahmen. Und das sichert er damit halt, deswegen will er das.
Ja, aber ich meine, dieser Kreuzzug wäre ja jetzt recht begrenzt. Er braucht ja nicht die Londoner Unterwelt zu übernehmen, um einmal seine Unschuld
zu beweisen. Britische Krone zu stürzen?
Ach so, der geht direkt britische Krone stürzen.
Ja, die steckt ja dahinter, hinter allem, was ihm angetan wurde.
Ja, klar.
Das hat Holmes aber gesagt, dass
das
so
ist. Das habe ich auch mitgekriegt, dass er dann aber direkt sagt, okay, dann plane ich einen Putsch.
Ja, was heißt jetzt, Putsch ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber...
Ich möchte... Wie nennt man das denn sonst, wenn...
Ne, die können schon die Krone behalten, aber so, was den Zustand, den er erreichen möchte, ist, dass die Krone ihn zukünftig um Erlaubnis fragt, bevor sie irgendwas machen.
Das würde man jetzt, also können wir jetzt diskutieren, aber landläufig würde man da schon von einem Putsch sprechen.
Ja,
des einen Putsch ist des anderen Friedensverhandlung, ja, schon klar. Es funktioniert halt immer, ne, diese...
Ja, aber so weit sind wir ja noch nicht. Jetzt hat er erstmal diese Organisation übernommen, ne, und er wird ihnen allen viel Geld machen, er will expandieren, macht Einfluss, Dinge, tatülala und so. So und so läuft das jetzt ein paar Monate. Also da macht die Geschichte jetzt einen schönen Sprung und Sherlock Holmes stochert halt pretty much im Nebel. Natürlich hat er mitgekriegt, dass sein Ansprechpartner verschwunden ist, aber mehr halt auch nicht. Der wird auch langsam so ein bisschen paranoid. Also hinter allem sieht er die Hand von Moriarty.
Was ja auch scheinbar nicht ganz falsch ist.
Naja, also wir reden hier über das Level, ein Druckfehler in der Times. Moriarty, das teuflische Genie.
Ganz falsch liegt er da nicht, je nachdem, was der Druckfehler war.
Ja, also Sherlock hat jetzt irgendwie 40 Fälle auf dem Tisch, die sind alle irgendwie mit Moriarty verbunden und ist komplett besessen von Moriarty. Ne? Alles ist Moriarty, er will Moriarty fangen, er nimmt auch keine anderen Fälle mehr an, ne, weil Moriarty, bla bla bla. Und deswegen ist er extrem angepisst, als Porlock, sein Chef basically, hatten wir schon erwähnt, den haben wir sogar schon kennengelernt. Also das ist der Typ, der versucht hat, Moriarty ganz am Anfang zu rekrutieren. Sagt, okay, pass mal auf, mein Freund, britische Krone, wichtige Angelegenheit, fahr mal nach Frankreich, da gibt es einen Fall, den wir wieder einmal aufklären. Und
ist das so ein gängiges Ding, dass er für die Krone arbeitet?
Also schon in den Originalen ist sein Bruder, wie heißt der nochmal mit Vornamen, lalala, auch irgendwas Holmes, ist sein...
Wirklich? Der heißt auch Holmes?
Ja, der Vorname ist mir gerade entfallen.
Ja, aber ich finde es...
Naja, und dieser Typ wird auch schon in Originalen fest vorgestellt als, ja, der arbeitet für die Regierung, aber eigentlich ist er die Regierung.
Oh, also schon so ein bisschen Babbo.
Ja, aber wie heißt der denn? Mycroft Holmes. Mycroft Holmes zeichnet sich auch in den Originalen davon aus, dass er der Gründer des Diogenes Club ist, ein Herrenclub, der besonders dadurch heraussticht, dass man außer im Besucherraum in diesem Ding nicht sprechen darf.
Ziemlich entspannt.
Das ist der Punkt. Ne? Und auch im Original ist es schon so, dass Mycroft Holmes seinen kleinen Bruder Sherlock für einen ziemlichen Idioten hält. Also, und das muss man jetzt so, und jetzt versetzen wir uns mal in die Situation des Lesers, des Originallesers, der ja den Sherlock für ein Genie hält. Und,
ja.
Und auch Sherlock erkennt an, dass er im Vergleich zu seinem Bruder halt ein Dummbatz ist. Das ist halt das
also
richtige.
Er selber, also er sagt das auch.
Zähneknirschend, aber basically ja.
Bad.
Ich kann auch schon mal spoilern, auch in dieser Geschichte ist hier dieser Porlock ist Mycroft Holmes.
Ist das ein Spoiler? Wusste ich nicht, wäre ich nicht drauf.
Ja, ist jetzt ein Spoiler für die Geschichte. Moriarty braucht jetzt ein bisschen überhaupt zum ersten Mal von Porlock zu hören. Der realisiert dann später auch, dass das der Typ ist, der ihn rekrutieren wollte. Und damit ist halt nochmal mehr klar, okay, die Krone steckt hinter allem und der Sherlock ist nur ein Agent der Krone, basically.
Porlock ist auch einfach ein ganz, ganz schlimmer.
Warum?
Klingt, sag den doch mal. Sag mal laut. Porlock.
Porlock. Machst du die ganze Zeit.
Klingt schlimm.
Da ist kein
N schlimm
drin. Pornlock.
Ja, das. Wer macht denn solche Witze?
Weiß ich auch nicht.
Nein, aber klingt doch schlimm, wie so eine Mischung aus irgendwie, weiß nicht, Pork, wie so ein haariges Schwein.
Schweine haben immer Haare. Also man nennt die Borsten.
Ja, aber es gibt halt welche, die sind halt, weißt du, so ein bisschen borstig und dann so richtig.
Und Haare sind jetzt schlecht?
Grundsätzlich nicht, bei Schweinen schon. Also wenn du jetzt ein Schweinekotelett, stell dir vor, du bestellst ein Schweinekotelett.
Ja, weil man isst ja ständig irgendwas mit Fell oder Federn und die macht man ja weg vom Essen.
Ja, aber wenn die jetzt noch drauf wären, so, das ist so ein Porlock.
Aber dann auch so richtig schöne Dauerwelle, ne, in der Bratensoße.
Aber klingt nicht gut. Porlock ist kein guter Name. Also wäre das ein Vorname, würde ich sagen, boah, die Eltern, die mochten das Kind nicht. Kann man halt, manchmal kannst du das, auch wenn du so manchmal Vornamen hörst, dann denkst du auch wirklich so, okay, das war jetzt wirklich, also das Kind haben die nicht gemocht. Ich weiß nicht warum, aber gemocht.
Hm. Okay. Also, was fällt dir da so ein? Was würdest du.
Porlock.
Also, den hast du jetzt zum ersten Mal gehört. Du hattest die Theorie ja vorher auch schon. Was ist da so ein typisches Beispiel? So einen, den man jetzt im Kindergarten trifft oder in der Schule oder
auf Arbeit. So jetzt im Kindergarten. Ist ja auch immer so ein bisschen so ein Perspektiv. Also, wenn du. Also, hauptsächlich merkst du es, glaube ich, daran, wenn du Namen nimmst, die extremst vorbei. Also, wenn du ein Kind Adolf nennst.
Ja.
So. Dann wirst du das vermutlich nicht gerne haben, wenn du es jetzt machst in Deutschland. Kevin, vielleicht ist es auch mittlerweile nicht mehr so, ne? Aber Kevin entsprechend hat den entsprechenden Ruf, der dahinter kommt.
Ach so, Chantal, Jacqueline und so, ne?
Ja, genau. Ne? Genau. Und Kevin war so der OG der Chantals und Jacqueline.
Jetzt war so Ende der 90er, ne? War der en vogue.
Also das war dann auch so Ende der 90er, wo es dann zu dem Klischee des Assis, dass du so deine Kinder nennst. Das sind so Namen, wo du eindeutig sagen kannst. Wenn du halt so hyper-exotisch gehst, so ganz komische Namen gibst, so Namen von Dingen, so wie Promis das dann machen, weißt du, dann hast du so Namen, die gar keine Namen sind und wunderst dich dann.
Hm, okay.
Also
ich habe
jetzt
noch kein
weiß,
richtig,
okay, das
richtig überzeugendes Beispiel gehört, außer Kevin, aber...
Und Adolf.
Ich glaube, das geht auch nicht. Adolf ist, glaube ich, kriegst du nicht durch bei der Gemeinde.
Natürlich darfst du dein Kind Adolf. Natürlich
darf ich mein Kind Adolf nennen?
Ja, klar.
Dann bin ich überrascht, dass es so wenige Adolfs gibt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verboten ist.
Ich hätte gesagt, es ist verboten. Also mein Gefühl sagt, es sollte verboten
sein. Nein, der ist nicht verboten.
Okay. Ja, dann mögen die Leute ihre Kinder doch erstaunlich viel mehr, als man denken möchte.
Also er wird auch noch vergeben. 15 Mal pro Jahr. Die meisten Male als Zweitname.
Lass mich raten. Erstname Heinrich.
Heinrich Adolf.
Okay. Bin ich überrascht.
Ich den Namen nennen, die abgelehnt worden sind.
Okay.
Beispiel abgelehnter Name. Und dann kommst du auch direkt dahinter, dass diese Eltern ihre Kinder wahrscheinlich wohl nicht gerne hatten. Atomfried, Bierstübel, Waldmeister, Grammophon,
ernsthaft?
Gucci oder McDonald. Es wurde auch versucht, das eigene Kind Köln zu nennen. Also das ist ein Name, die tatsächlich eingereicht wurde. Und dann hat das Standesamt gesagt, nee.
Ja, rightly so, ehrlich gesagt.
Ja, genau, aber da weißt du schon, was haben wir hier noch? Excalibur. Hummer.
Ha, mit einem leichten Twist. Hummer. Dann würde es gehen.
Es ist aber, es ist nicht der Twist.
Ja.
Hummer. So, dann McDonald.
Ronald.
Osama Bin Laden.
Das ist auf einer Stufe mit Adolf.
Junge. Ja, du versuchst dein Kind Junge nennen. Superman. Tom-Tom.
Tom-Tom ist aber Tom?
Du darfst dein Kind Tom nennen.
Ja, und mit Zweitname Tom.
Das kannst du machen.
Dann bist du auch bei Tom-Tom.
Ja, aber die Idee war, das als Vornamen zu nehmen. Da sind die nicht drauf gekommen.
Tom-Tom Müller. Großartig.
Wenn du dein Kind Tom-Tom nennen willst, dann bist du, glaube ich, nicht clever genug, um auf die Idee zu kommen, dass du auch den Zweitnamen gleich nimmst. Oh, und hier sind noch Namen, die akzeptiert wurden, aber ähnlich viel über die Eltern sagen. Da haben wir Champagner.
Echt? Das ist durchgegangen? Okay.
Excel ist durchgegangen. Leonardo da Vinci Franz.
Na gut, das klingt aber nach drei Namen, ne?
Pepsi Carola. Hier mein Favorite. San-Diego. Okay, es gibt ein Kind, das heißt Popo. Come on.
Ah, okay, ja, das wird wirklich krass.
Also wirklich, das war jetzt Tarzan, Winnetou, Siebenstern, Sheriff und Schneewittchen. Sind Namen, die durchgegangen sind.
Okay, aber Tarzan ist ja okay.
Ja, Frodewin. Das sind die durchgegangen sind, ne? Immer noch. Durchgegangen.
Ja, ja, ja. Aber
Waldmeister.
Frodewin klingt nach einem altdeutschen Namen. Waldmeister ist hier durchgegangen. Das war auch schon auf der Liste.
Nee, ist nicht durchgegangen. Ich bin jetzt wieder bei der Liste, die abgelehnt worden sind. Aber weißt du, Waldmeister wird abgelehnt. Darfst du nicht, aber Excel ist okay.
Die haben sie wenigstens.
Dass jemand, der sein Kind Excel nennt, tatsächlich nennt, überhaupt dahin gekommen ist, ein Kind benennen zu müssen, ist schon.
Nee, das ist der einfache Teil. Ich bin beeindruckt, dass er weiß, was Excel ist.
Ich glaube, ich kann mir nur vorstellen, dass es halt irgendwie so ein riesen Excel-Freak ist. So. Wusstest du, dass es Excel-Weltmeisterschaften gibt?
Nein. Wer kann den S-Verweis am meisten einsetzen oder was sind das so diese Disziplinen?
Also ich weiß jetzt nicht, was sie genau machen müssen. Ich vermute, der S-Verweis ist halt irgendwie nur eine Warm-Up-Übung, aber die kriegen halt irgendwelche Aufgaben und müssen dann da irgendwie Dinge tun in Excel.
Und dann geht es um Schnelligkeit und fehlerfrei und da und solche.
Ich vermute, du musst eine fehlerfreie, der zuerst die fehlerfreie Lösung hat, der hat gewonnen. Das ist, glaube ich.
Gefahren.
Ich habe da vor kurzem von gehört und ich glaube, es war auch in dem Kontext, dass Deutschland gewonnen hat.
Ja, gut. Wir sind die Meister in einer 30 Jahre alten Software. Älter.
Die aber halt auch bis heute halt Stand der Technik ist für das, was.
Ja, und komplett overused ist. Für jede Scheiße wird eine Excel-Tabelle benutzt.
Ja, weil es ja auch einfach per Default hier halt eine Tabelle hat. Also klar, du könntest auch irgendwie eine Software nehmen, die nur eine Tabelle hat, ohne alles, was da drunter liegt.
Ja, vor allen Dingen verhindert es aber das Einführen von richtigen Softwarelösungen für Probleme, weil du kannst ja auch Excel für benutzen. Und dann stellt man irgendwann raus, dass Excel keine Datenbank ist. Das finden Leute dann regelmäßig raus, zucken dann mit den Schultern und sagen, ja, mach weiter.
Ja, man könnte die direkt auf Access verweisen, wenn diese Sorge besteht. Das ist
zum Beispiel.
Da kann man auch wenn man möchte, man kann die auch so benutzen, wie die meisten Leute Excel benutzen, indem du einfach irgendwie Dinge in der Tabelle. Das geht da auch.
Stimmt.
Also ne, so fängt es ja meistens an, dass dann irgendjemand hat irgendwie Spalte A, da ist, weiß nicht, steht irgendwas und dann hast du halt eine Spalte B, da steht auch irgendwas und das trägst du dann halt ein. Und irgendwann stellst du fest, huch, 3 Millionen Einträge und aus den Spalten sind auch ein paar mehr geworden. Es wäre ja cool, wenn das jetzt jemand sortieren könnte.
Ja, ja. Und liebe Leute, es tut mir eingefallen, wenn ihr Excel-Tabellen sortiert, ne? Dann sortiert die kompletten Einträge und nicht nur Teileinträge. Ja, natürlich geht das. Du kannst, wenn du, stell dir vor, du hast Spalte A bis F und dann kannst du natürlich nur Spalte A sortieren.
Sortiert ihr nicht, also das musst du ja bewusst machen, wenn du standardmäßig sortierst, sortiert doch alle mit.
Wenn du den gesamten Bereich markierst, ja. Du kannst aber auch nur Spalte A, so, A markieren und die sortieren.
Aber das ist schon sehr bewusst. Also ich glaube, die meisten würden so sortieren, indem sie halt einfach in die erste Zeile einen Filter reinlegen und dann Alphabet. Und dann sortiert er alle mit, egal was du markierst.
So könnte man das machen. Und das ist auch das, was die meisten machen.
Habe ich doch gesagt.
Das ändert genau aber nichts daran, dass ich, weiß ich nicht, einmal alle 4 Wochen vor einer Excel-Tabelle stehe, die komplett zerschossen ist, weil irgendwelche Hongs Teilbereiche sortiert haben. Auch sehr beliebt, nur den Ausschnitt markieren, den man gerade auf dem Bildschirm sieht, welcher auch immer das ist, wo auch immer der in der Excel ist, und den zu sortieren.
Ja, okay, das ist aber jetzt so ein Nischen.
Das glaube ich nicht, dass das ein Nischenproblem ist.
Du sagst ja selber nur einmal alle 4 Wochen.
Ja, finde ich halt schon ziemlich hart und oft. Das ist einem Kollegen neulich passiert, hat eine Excel-Tabelle publiziert, Leute sollten darauf Einträge machen. 10 Minuten später bekommt ein Anruf, die Datei existiert nicht. Es hat 10 Minuten gedauert, bis jemand gelöscht hat.
Ja, okay, gut, du arbeitest, also sorry, Leuten zusammen, die noch weniger, mir ist das noch nie passiert, weder das eine noch das andere. Also nicht mir als Person ist es noch nie passiert, dass ich nur eine Spalte sortiert habe oder nur den Ausschnitt, Datei aus Versehen gelöscht. Nein, ich habe.
Okay, wollen wir tauschen?
Musst du das dann nachher heile machen?
Manchmal ja, oder? Manchmal nicht. Manchmal, also irgendjemand muss es heile machen, ja.
Okay, also ich will jetzt halt wissen, ob ich tauschen will.
Ach so, nee, willst du nicht. Du willst nicht tauschen.
Ja, die Frage ist die Konsequenz dessen, dass wenn das jemand macht, dass ich zu dem hingehe und den einfach anschreie?
Wenn du rauskriegst, wer es war?
Oder muss ich es reparieren?
Du kannst jemanden anschreien, dann ist die Datei aber immer noch kaputt.
Ist es für mich wichtig, dass sie nicht kaputt ist?
Ja.
Nö, dann will ich das nicht. Dann musst du es ja doch reparieren. Also dann ist ja doch du, der es repariert. Weil du ja die Datei haben willst.
Nee, nicht bei allen Beispielen, die ich jetzt aufgezählt habe. Manchmal sind es auch einfach andere Leute, die dann das Problem haben. Und ich habe es nur mitbekommen, dass es passiert ist, aber...
Also wenn ich nur mitkriegen würde, dass andere das Problem haben, dann wäre das halt... Dann ist das okay für mich, dann können wir gerne tauschen. Wenn ich mich halt drum kümmern muss, dann würde ich das halt nicht.
Also ich bin wirklich schwer beeindruckt und vermute ehrlich gesagt mehr blissful ignorance als alles andere, weil Leute sind komplett unfähig, mit Excel umzugehen. Es passiert ständig so eine Scheiße.
Ja, und ich hatte noch nie den Fall, dass...
Also das führt bis zu solchen Phänomenen, dass natürlich Kollegen dann anfangen, alles ganz doll wegzuschützen, was sie können, ne? Damit halt genau das nicht passiert. Und dann berichten, dass alle ihre Schutzmaßnahmen nicht gereicht haben und trotzdem Leute es geschafft haben, die Datei zu knacken und alles kaputt zu machen.
Ich glaube, je mehr du die Datei schützt, umso eher macht jemand die kaputt. Ich glaube, dann wird es zum Sport.
Ja, okay. Den Schutz wegzumachen ist die eine Sache. Warum löscht du dann noch irgendwelche Formeln raus und wunderst dich und beschwerst dich
um
dann?
Um zu zeigen, dass du den Schutz rausgelöscht hast. Dann geht es darum, um zu beweisen,
okay,
dass du es...
Okay, nächster Schritt.
Ja.
Da sind Formeln drin, die sollen dir was ausrechnen.
Jetzt nicht mehr.
Du machst alles kaputt, ja, löscht die Formeln raus und schreibst dann den Autor der Datei an, deine Formeln funktionieren nicht.
Ja, damit er weiß, dass ich es kaputt gemacht habe.
Ja, weswegen der es kaputt gemacht hat, eine Deadline nicht einhält und ein Finding bekommt.
Aber er hat dem Autor bewiesen, er hat es geschafft.
Okay, das ist ihm wichtiger, sagst du?
Scheinbar, sonst würde er es ja nicht machen. Also warum würde er es sonst kaputt machen?
Unfähigkeit.
Ja, obviously. Nein, hab ich tatsächlich. Dass irgendwelche, also tatsächlich auch wirklich größere, komplexere Excel-Konstrukte, die dann genutzt werden für ziemlich wichtige zeitkritische Dinge und dann ist man halt im Urlaub und übergibt irgendjemand und irgendjemand kümmert sich im Urlaub, aber dann ist die Person, die sich eigentlich drum kümmern sollte, auch im Urlaub oder krank oder sonst irgendwie nicht da und dann kümmert sich die Person, der du am meisten zutraust, alles in Excel kaputt zu machen, weil es ein Wunder ist, dass sie irgendwie die Tastatur findet jeden Morgen und trotzdem ist alles heile. Es mag sein, dass das Ergebnis, was du abliefern wolltest, nicht richtig abgeliefert wird, weil es bedient worden ist. Das ist schon aber die grundsätzliche Funktionalität wurde.
Du lebst im Paradies.
Die Frage, wie wichtig, also dann würde ich, hätte ich, also würde das häufiger passieren, hätte ich halt immer noch eine zweite Version dieser Excel.
Ja, das ist auch, das war, glaube ich, etwas, das wurde mir an Tag 2 gesagt. Wenn du irgendwelche Excel-Dateien mit irgendjemandem teilst, hab immer eine Sicherheitskopie.
Beziehungsweise brauchst du hast ja sogar noch einen Versionsverlauf. Mhm. Von daher ist es eigentlich sogar egal.
Ja, trotzdem, auch wenn du noch irgendwie quasi eine Vorgängerversion hast, heißt das ja, ne, und dann sind aber zwischendrin irgendwelche Einträge gemacht worden, die dann aber verloren gegangen sind, dann müssen halt Leute neue Einträge neu machen und so.
Ja, klar. Ja. Ja, aber der erstellt ja, war ja dann ja überall, wo ein Eintrag gemacht worden ist, hat er dann ja irgendwie die Version zu machen. Klar, ne, geht ja eher um Milliarden Scherzen machen kannst. Und das soll halt noch funktionieren. Das löscht die Einträge.
Und deswegen, wenn es komplexer wird, es gibt zwei Spalten, dann ist es bei uns immer so geregelt, dass es quasi eins ist, jeder, der regelmäßig damit arbeitet und was zuliefern soll, eine eigene Datei hat. Die hat er an irgendeinen Ort zu legen, ne, in der ist auch nichts drin. Und die zentrale Excel holt sich dann von da die Daten. Weil alles andere ist immer sofort kaputt.
Ich habe nicht so richtig verstanden, wie das System ist. Muss ich auch nicht.
Nee, musst du auch nicht.
Ja, also das, was du gerade, ich habe es nicht verstanden.
Aber du wirst es ja auch nicht erklärt bekommen, das habe ich jetzt richtig verstanden, ne?
Macht es das jetzt noch unterhaltsamer, wenn du es nochmal erklärst?
Nö.
Es scheint ja nur, vielleicht bin es ja nur ich.
Ich glaube, du ignorierst einfach alles, was die ganze Zeit um dich herum passiert.
Dafür gibt es zu viele Excels, die ich in regelmäßigen Abständen abgeben muss und die viel zu viele Leute.
Ich bin wirklich völlig schockiert. Also ich meine, es geht bei uns so weit, dass Leute, die wirklich so ganz große, also wir reden von nichts Komplizierten im Sinne von Formeln und so, sondern einfach nur eine riesige Datensammlung mit Tausenden von Einträgen, wo Hunderte von Leute irgendwie regelmäßig Dinge nachpflegen müssen. Die haben diese Excel dem Zugriff aller entnommen, weil ständig Leute irgendwie Mist damit gemacht haben. Und wenn ich Mist sage, meine ich fremde Einträge löschen und solche Dinge. Was darauf hinausläuft, dass die jetzt Änderungen selber machen und den Input dazu per E-Mail einsammeln.
Nö.
Okay. Du lebst im Paradies, ja.
Ich habe auch selten, wie Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gehört. Also wir haben viele Probleme, die mit Datenqualität zusammenhängen und dass Leute Excels am laufenden Band.
Okay. So, jetzt haben wir uns hinreichend lange verquatscht mit deinen Geschichten aus Phantasialand, das nicht mehr so richtig Sinn macht, weiter in der Geschichte voranzugehen. Weswegen wir uns den genialen Move von Moriarty, der jetzt weitere Informationen braucht, um hier mit seinem Fall voranzukommen, nächste Woche anschauen.
Also haben wir jetzt eine Folge mehr gewonnen.
Hm?
Weil eigentlich wären wir wahrscheinlich heute fertig.
Nee, wären wir nicht. Also wir könnten vielleicht nächste Woche fertig werden, aber...
Dann kommt ja noch mehr, aber nachdem, was soll denn dann noch passieren?
Es wird mehrere geniale Moves noch geben. Pling, pling.
Was ist pling?
Weiß ich auch nicht.
Schnuff, schnuff.
Danke.
Gesundheit.
Hachi.
Danke.
So, also vielleicht kurz als Background für alle Hörer, es ist spät und das hört man.
Ich finde, wir haben uns gut geschlagen.
Ja, dann, wir hören uns, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Hilf der Erzählturbine zu wachsen. Abonniere unseren Podcast.